Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Affenpocken breiten sich immer weiter aus und die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass die Zahlen noch steigen werden. Für die Allgemeinheit sehen die Fachleute jedoch keinen Grund zur Besorgnis, denn das Virus ist nicht besonders ansteckend. Das teilte auch gerade die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC mit. Wir wollen heute wissen, wie es zum Übersprung gekommen sein könnte von den Wirten, den Nagetieren auf uns Menschen. Außerdem geht es bei uns um die möglichen Folgen eines Lieferstopps für Erdgas und wir schauen auf einen wissenschaftlichen Versuch, der ungefähr zur selben Zeit begann, zu der der Kölner Dom vollendet wurde. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Mal wieder eine Zoonose, eine Infektionskrankheit, die aus dem Tierreich auf Menschen übergesprungen ist. Auch wenn die Affenpocken wohl eher nicht das Potenzial besitzen, sich zu einer Pandemie zu entwickeln, wie wir sie von SARS-CoV-2 kennen, so machen sie im Moment doch vielen Menschen Sorgen. Und die Frage stellt sich, warum taucht dieser Erreger gerade jetzt auf? Was könnte die Ursache dafür sein? Das habe ich vor der Sendung gefragt bei Professor Fabian Lehnderz, dem Gründungsdirektor des neuen Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald. Ich wollte von ihm wissen, ist denn dieser Ausbruch der Affenpocken ein ungewöhnliches Ereignis oder sind wir im Moment durch die Corona-Pandemie einfach nur besonders sensibilisiert?
Nein, ich denke, wir beobachten ein überraschendes Ereignis. Wir kennen den Erreger ja schon sehr lange und wissen auch, dass er von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Da gibt es immer wieder kleinere Ausbrüche, aber eben vor allem in Zentral- und Westafrika. Hier in Europa haben wir auch schon importierte Fälle beobachten müssen in den letzten Jahren. Aber das hat sich dann eben nicht weiter verbreitet. Und das ist das Überraschende und Interessante und auch Wichtige, was wir jetzt eben beobachten.
Ja, und wie lässt sich denn diese momentane Ausbreitung außerhalb von Afrika erklären?
Wir haben noch keine wirklich guten Daten, sodass wir jetzt eine schlüssige Antwort geben können. Es gibt verschiedene Hypothesen, verschiedene Szenarien. Und die eine wäre eben, dass das Virus hier in eine Bevölkerungsgruppe, in eine Szene Eintritt genommen hat, wo sehr enge Mensch-Mensch-Kontakte existieren. Das wird nicht alles erklären, aber das Virus überträgt sich ja nicht so leicht. Also irgend so etwas in der Richtung wirklich enge Mensch-Mensch-Kontakte wird auf jeden Fall anfänglich eine Rolle gespielt haben. Die alternative Erklärung wäre, dass sich das Virus irgendwie verändert hat, aber darauf gibt es momentan keine Hinweise. Das muss aber auch weiter verfolgt werden.
Das heißt, da müssten wir die Genomdaten abwarten.
Ja, es gibt jetzt schon die ersten Genomdaten. Die alleine helfen natürlich nur begrenzt weiter. Sie müssen auch gekoppelt werden dann mit eben epidemiologischen Daten. Also da fehlt einfach die Datenlage momentan noch zu dünn, um eine schlüssige Aussage treffen zu können.
Wie sieht es denn in Afrika aus? Konnte man dort im Laufe der letzten Jahre eine Zunahme verzeichnen dieser Fälle?
Eine statistisch belegte Zunahme wäre mir jetzt nicht bekannt, aber gefühlt und was die Zahlen so zeigen, ist schon, dass wir vermehrt Affenpockenfälle sehen. Wir sehen auch ja vermehrt Ebola-Ausbrüche. Ne? Und das sind lauter einfach Signale, dass wir Menschen doch jetzt intensiv im engen Kontakt mit der Umwelt stehen, mit den Tieren, dass wir eben das Resultat der großen ökologischen Veränderung, die wir Menschen verursachen in diesen Gegenden, jetzt zu spüren bekommen. Also ich glaube schon, das sind Signale, die wir nicht ignorieren sollten.
Affen und Menschen sind ja sogenannte Fehlwirte. Eigentlich zirkuliert das Virus bei Nagern in Afrika. Heißt das, dass da einfach Mensch und Nager irgendwie näher zueinander zusammengerückt sind?
Ja, das genaue Reservoir oder die Reservoire sind noch gar nicht gut beschrieben. Also da forschen verschiedene Teams, inklusive wir, momentan dran. Weil es ist natürlich wichtig zu wissen, welche Nager oder Eichhörnchen stehen ja auch im Verdacht, welche da betroffen sind. Was wir aber schon wissen, ist, dass wir aufgrund der Veränderung der Lebensräume die Tierpopulation stark verändern und manche Arten eben jetzt mehr und mehr auch in der Nähe von Menschen vorkommen, als es früher der Fall war. Und das andere ist auch, dass sich das das Jagdverhalten der Menschen verändert hat. Früher wurden natürlich gerne die großen Tiere gejagt und gegessen, wie Antilopen, Affen und so weiter. Die sind in großen Landstrichen inzwischen ausgestorben, ausgejagt, überjagt worden. Und die Leute, da gibt es ganz gute Daten zu, fangen jetzt mehr und mehr an, auch andere Arten vermehrt zu essen, die vorher nicht so auf der Speisekarte standen. Und dazu gehören zum Beispiel Nagetiere.
Das heißt, Jagdgewohnheiten könnten da eine Rolle spielen. Wie sieht es aus mit der Zerstörung von Lebensräumen?
Ja, die Zerstörung von Lebensräumen hat eben einen offensichtlichen Einfluss auch auf die Tierpopulation. Es gibt bestimmte Arten, die sterben dann einfach aus, wenn der Lebensraum nicht mehr da ist. Und andere schaffen es, sich anzupassen, werden dann zum sogenannten Kulturfolger. Ja, und diese Arten können dann auch plötzlich in höherer Zahl vorkommen, als das vorher der Fall war, was eben die Wahrscheinlichkeit eines Mensch-Tier-Kontaktes eben dann auch wiederum erhöht. Also da gibt es verschiedene Faktoren und da muss man, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren, aber im Prinzip sind das die Tendenzen. Wir haben weniger Arten, aber dafür in höherer Dichte und damit eben höhere Übertragungswahrscheinlichkeiten auf den Menschen. Es könnte so sein oder eben auch, wie ich sagte, die Nahrungsgewohnheiten der Menschen, da wo notwendig oder auch Tradition, dass sie eben vermehrt eben andere Arten und kleinere Arten, eben die noch da sind, dann anfangen zu essen.
Am Helmholtz-Zentrum für One Health haben Sie gerade solche Infektionskrankheiten im Blick, die von Tieren auf Menschen überspringen. Werden wir in Zukunft einfach öfters mit solchen Eintragungen rechnen müssen?
Ich befürchte, wir werden damit öfters rechnen müssen, möchte aber auch daran erinnern, dass jetzt die SARS-Pandemie nicht die erste ihrer Art ist. Ja, die meisten der Infektionskrankheiten, die uns zu schaffen machen, haben ihren Ursprung im Tierreich, waren ursprünglich Zoonosen. Ja, selbst die Masern kommen ja aus dem Tierreich. Das heißt, es wäre ja eine Überraschung, wenn das jetzt plötzlich aufhören würde, zumal wir eine sehr große menschliche Population mit einer hohen Konnektivität sind. Ja, das heißt, ein Erreger, der früher irgendwie im Urwald vielleicht eine kleine Epidemie verursacht hat, schafft es heutzutage wesentlich leichter in die nächste größere Stadt und dann eben auch darüber hinaus. Das heißt, wir müssen uns besser wappnen für solche Ereignisse.
Sagt Fabian Lehnderz vom Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wissenschaftliche Versuche dauern oft wenige Minuten bis Stunden, manchmal auch ein paar Jahre. In Halle an der Saale läuft ein Versuch, der seit über 140 Jahren ununterbrochen fortgeführt wird, der ewige Roggen. Auch wenn das ewig sicher nicht wörtlich zu nehmen ist, so ist doch zumindest der Fortbestand auf absehbare Zeit gesichert. Seit 2007 steht der ewige Roggenanbau auf der Denkmalliste des Landes Sachsen-Anhalt. Welche neuen Erkenntnisse mit einem so alten Versuch noch gewonnen werden können, hat sich Claudia Neumeier erklären lassen.
In einem von Bahngleisen umrahmten Oval liegen Versuchsfelder der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dr. Philipp Götze leitet die Station.
Das Versuchsfeld hat heute eine Fläche von ca. 37 Hektar. Davon sind 32 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und davon 0,6 Hektar ist der ewige Roggen.
Der ewige Roggen ist der zweitälteste landwirtschaftliche Dauerversuch weltweit. Julius Kühn, der als Begründer der Agrarwissenschaft in Deutschland gilt, hat ihn 1878 begonnen. Seitdem wird auf einem Teil des Feldes ununterbrochen Roggen angebaut. Roggen war in damaliger Zeit das Brotgetreide in Deutschland. Außerdem sei der Roggen selbstverträglich, wie Professor Edgar Peiter vom Institut für Pflanzenernährung der Uni in Halle erklärt.
Roggen, den kann man nacheinander jedes Jahr anbauen, seit 1878, ohne dass es jetzt zu Ertragsabfall durch Krankheiten und so weiter kommt. Das ist eine Besonderheit des Roggens. Deswegen ist der Roggen dafür gut geeignet, für so einen Versuch, in dem dauerhaft immer das Gleiche angebaut wird.
Die Parzelle ist dreigeteilt. Auf einem Drittel wird überhaupt nicht gedüngt, auf einem Teilstück bekommen die Pflanzen mineralischen Dünger und im letzten Drittel wird Stallmist ausgebracht.
Und die Versuchsfrage damals war im Grunde genommen zu überprüfen, ob Pflanzen mit Mineraldüngern ernährt werden können, weil das war die Zeiten der Justus von Liebig und andere, diese Mineralstoffdüngungstheorie aufgestellt haben, dass Pflanzen quasi Nährstoffe als Mineralien aufnehmen.
Heute weiß man, Die Ernteerträge aus mineralischer Düngung sind mindestens genauso hoch wie bei der Düngung mit Stallmist. Bodenproben von den Versuchsfeldern werden in einem eigenen Gebäude gelagert. Die älteste Probe darin ist von 1961. Immer wieder kommen neue Forschungsfragen hinzu. Unter anderem spielt der Klimawandel eine Rolle. Und im Januar startete eine Nachwuchsgruppe ihre Arbeit, die sich mit dem Einfluss von Umweltfaktoren auf die Reproduktionsgenetik des Roggens beschäftigt. Es ist Ende April. Der Roggen ist gerade so weit, dass in seinen unreifen Ähren die Meiose stattfindet. Die Meiose ist der Prozess der Zellteilung, an dessen Ende Geschlechtszellen entstehen. Beim Menschen wären das Eizelle und Spermium. Nachwuchsgruppenleiter Steven 30 sammelt die unreifen Ähren aus dem Roggenhalm.
So, was wir im Prinzip machen ist, wir können mit etwas Übung die Ähre hier schon fühlen. Das quietscht dann so lustig.
Er nimmt den Roggenhalm zwischen zwei Finger, drückt ihn zusammen und fährt mit den Fingern den Halm entlang nach oben. Steven 30 nimmt den Halm und drückt ihn mit den behandschuhten Fingernägeln auseinander, sodass die unreife Ähre hervorblitzt, in der jetzt gerade die Meiose stattfindet. Bei der Meiose überlappen benachbarte Chromosomen oft und tauschen dabei Gensequenzen aus. Je nachdem, wo auf einem Chromosom eine Sequenz sitzt, kann sie unterschiedliche Merkmale hervorrufen. Das ist ein wichtiger Mechanismus evolutionärer Anpassung. Steven 30s Forschungsgruppe markiert Gensequenzen beim Roggen und betrachtet mit einem speziellen Mikroskop, wie oft sie ausgetauscht wurden und wo auf den Chromosomen das stattgefunden hat. Besonders interessant wird es, sobald der Austausch von Gensequenzen über Jahre hinweg verfolgt werden kann und sich bestimmte Anpassungen an die Umwelt durchsetzen.
Und dann ist die Idee, dass wir hier das Saatgut ernten und dann diese Samen im nächsten Jahr wieder aussehen. Und dann können wir uns anschauen, was ist passiert.
Welche Pflanzen überleben? Welche Gensequenzen setzen sich durch? Überleben vielleicht nur solche, die den Stickstoff im Boden besonders effizient nutzen können? Die Erkenntnisse der Nachwuchsforschungsgruppe könnten in Zukunft die Pflanzenzüchtung verbessern. Obwohl über 140 Jahre alt, wird mit dem ewigen Roggenversuch also aktuellste Forschung betrieben. Edgar Peiter sieht einen Bedeutungswandel des Dauerversuchs im Laufe der Zeit.
Gerade jetzt das Projekt von Steven 30 zeigt sehr schön, dass der Versuch heutzutage eher eine Ressource ist, als ja die Frage zu klären, was bringt den meisten Ertrag. Also wir haben verschieden gestresste, verschieden ernährte Pflanzen nebeneinander stehen, die dann für andere Versuchsfragen verwendet werden können. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man bei Anlage eines solchen Versuches gar nicht weiß, welche Fragen man in 100 Jahren beantworten möchte.
Was uns der ewige Roggen nach rund 140 Jahren noch verrät, ein Beitrag von Claudia Neumeier war das. Lükex 2018, das war der Name einer Krisenübung vor 4 Jahren. Simuliert wurde ein Mangel an Erdgas in Süddeutschland durch eine wochenlange extreme Kälteperiode. Was damals als unwahrscheinliches Schreckensszenario galt, ist durch den Ukraine-Krieg inzwischen in den Bereich des Möglichen gerückt. Die Bundesregierung hat die Frühwarnstufe ausgerufen und so wird die Übung aus dem Jahr 2018 sozusagen aus der Schublade geholt und die Lehren für die Praxis umgesetzt. Was würde eigentlich geschehen bei einem russischen Gaslieferstopp? Dagmar Röhrlich hat recherchiert.
Derzeit ist die Gasversorgung in Deutschland stabil. Wassermengen ausbleibt, wird über den europäischen Gasmarkt beschafft. Und um die Speicher zu füllen, hat die Bundesregierung den Gashändler Trading Hub Europe beauftragt, Flüssigerdgas im Wert von 1,5 Milliarden Euro am Markt zu beschaffen. Gas ist der größte Sektor in der Energieversorgung, weiß Jürgen Grönner vom Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH.
Der Stromsektor ist der kleinste, Größenordnung 500, 550 Terawattstunden im Jahr. Der Gassektor ist über 1000.
Von diesen 1000 Terawattstunden Gas stammten 2019 450 aus Russland, also knapp die Hälfte. Und so laufen jetzt in der ersten der Frühwarnstufe die Vorbereitungen für das, was 2018 als Horrorszenario galt, dass das Gas knapp wird. Spitzt sich die Lage zu, wird die nächste Stufe, die Alarmstufe, ausgerufen. In der läuft eine Energiesparkampagne für private Haushalte an und Unternehmen sollten freiwillig auf Gas verzichten. Der Markt soll es so lange wie möglich regeln, etwa über Lieferunterbrechungen, die Gaslieferanten mit ihren Unternehmenskunden unter bestimmten Bedingungen vereinbart haben. Allerdings, sollte Russland die Versorgung abrupt kappen, dauert es einen Tag, bis Nord Stream 1 leer läuft. Und ist der Verbrauch dann hoch, folgt schließlich sehr schnell die Notlage. Wem dann die Gasversorgung gekürzt oder gekappt wird, das regeln europäische Vorgaben. Frank Dietsch vom DVGW, dem Branchenverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft.
Es gibt eben nur zwei Gruppen, geschützte und nicht geschützte Kunden. Und zu den geschützten Kunden gehören halt eben Wärmekunden, Haushaltskunden, Kraftwerke, die wiederum mit Wärme versorgen und eben die sozialen Einrichtungen.
Geschützt sind auch Betriebe wie Bäckereien oder Supermärkte, erklärt Fiete Wulff, Pressesprecher der Bundesnetzagentur.
Dieser Schutz gilt natürlich nicht absolut, denn es setzt voraus, dass auch für diesen Bereich erstmal genügend Gas da ist. Aber sie stehen beim Runterfahren nicht im Fokus.
Für die nicht geschützten Kunden, die großen Verbraucher aus der Industrie, wird es dann ernst. Im Krisenfall reduziert die Bundesnetzagentur dann als sogenannter Bundeslastverteiler die Bezugsmengen so, dass Nachfrage und Angebot ausgeglichen sind. Es werde jedoch keine Abschaltautomatik geben.
Das liegt daran, dass die Lage, die es dann zu bewerten gelte, von sehr vielen Parametern abhängt. Sie würde abhängen von den Füllständen der Gasspeicher in Deutschland. Sie würde abhängen von Witterungsbedingungen, der Temperatur, sprich auch dem Gasverbrauch, gerade im Wärmebereich. Sie würde abhängen auch davon, was in anderen europäischen Ländern verbraucht wird, das heißt, welche Gasmengen auch durch Deutschland schlicht durchtransportiert werden. Sie würde natürlich auch abhängen vom Verbrauch und von erzielten Einsparerfolgen.
Derzeit versucht die Bundesnetzagentur, Klarheit über Verbrauch und Abschaltpotenziale bei der Industrie zu bekommen. Diese Informationen lagen analog vor, werden gerade aktualisiert und digitalisiert. Bis Oktober soll die Sicherheitsplattform Gas laufen.
Wir haben Daten bei den Netzbetreibern abgefragt. Wir erheben im Moment Daten bei der Industrie. Und da gibt es verschiedene Kategorien von Unternehmen. Solche, die mehr als 10 Megawattstunden in der Stunde brauchen. Das sind also wirkliche Großverbraucher. Da erheben wir auch individuell Daten und prüfen deren Gegebenheiten im Falle einer Gasreduzierung.
Nicht geschützte Unternehmen, die weniger als stündlich 10 Megawattstunden verbrauchen, würden in der Notfallstufe mit dem Rasenmäher gekürzt. Und zuvor wäre der Freizeitbereich dran, etwa die Schwimmbäder. Doch wie wird überprüft, ob Betriebe oder Verbraucher auch der Aufforderung zum Gassparen nachkommen? Frank Dietsch?
Wo ich was überprüfen kann, da rede ich jetzt wirklich von Industriebetrieben, ne? Also ich sag mal Größe, Stahlwerk und so weiter, da geht sowas.
Ansonsten erkennt der Netzbetreiber am Verbrauch, ob wirklich auf die Aufforderung reagiert wird. Man hofft auf die Solidarität, auch der normalen Gaskunden, denn man kann nicht zuordnen, welcher Haushalt oder Gewerbebetrieb was verbraucht. Der Netzbetreiber kann im Notfall, wenn er Last abwerfen muss, das Ventil zumachen. Denn leerlaufen dürfen die Leitungen nicht. Anders als beim Strom ist das Wiederanfahren eines Gasnetzes eine langwierige und aufwendige Angelegenheit. Es darf kein Sauerstoff in den Leitungen sein, sonst kann es zu Verpuffungen kommen.
Die möglichen Folgen eines russischen Gaslieferstopps zusammengefasst von Dagmar Röhrlich. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Anneke Meyer.
Einem Team der Universitätsmedizin Göttingen ist es gelungen, das Gehör durch Licht zu stimulieren. Dafür entwickelten die Forschenden ein lichtempfindliches Molekül, das an die Zellen des Hörnervs andocken kann, um sie zu aktivieren. Die Methode könnte dabei helfen, die Funktion von Cochlea-Implantaten zu verbessern. Cochlea-Implantate sind Sinnesprothesen, mit denen gehörlose und taube Menschen hören können. Bei den Implantaten, die es bisher gibt, wird der Hörnerv durch Elektroden mit Strom aktiviert. In der flüssigkeitsgefüllten Hörschnecke breiten sich die elektrischen Impulse aber relativ stark aus. Das macht die Stimulation sehr ungenau. Cochlea-Implantatträgerinnen haben deshalb oft große Schwierigkeiten, Musik zu hören oder Hintergrundgeräusche auszublenden. Lichtsignale breiten sich weniger stark räumlich aus. Dadurch könnte die akustische Information in viel besserer Auflösung auf den Hörnerv übertragen werden, so berichtet das Forschungsteam im Journal of the American Chemical Society. Die Idee, Nervenzellen durch Licht zu aktivieren, ist nicht neu. Bisher mussten dafür aber genetische Manipulationen durchgeführt werden, die die Anwendung bei Menschen nicht erlaubten. Die jetzt entwickelte Methode wurde bisher nur in Wüstenrennmäusen erprobt, hat aber das Potenzial, auf Menschen übertragbar zu sein. Wissenschaftlern ist es gelungen, ein Material herzustellen, das es bisher nur in der Theorie gab. Das Y-Graphen genannte Material ist eine Form des Kohlenstoffs. Kohlenstoffatome können durch Einfach- oder Mehrfachbindung miteinander verknüpft sein. Dadurch ergeben sich verschiedene Strukturen, sogenannte Allotrope, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Dazu gehört zum Beispiel Diamant, aber auch der vielseitige Werkstoff Graphen. Die Struktur für Y-Graphen hatten Wissenschaftler schon vor Jahrzehnten vorhergesagt. Bisher gab es aber keine Methode, um größere Mengen des Kohlenstoffallotrops herzustellen. Einem Team an der University of Boulder in Colorado ist das nun gelungen. Die theoretischen Vorhersagen zu den Eigenschaften des Materials wecken in der Wissenschaft, aber auch in der Industrie große Hoffnungen. Es soll sowohl flexibel als auch extrem haltbar sein und gute elektrische Leitfähigkeit besitzen. Ob das Material hält, was die Theorie verspricht, können Forschende jetzt endlich in der Praxis testen, schließen die Autoren. Ihre Ergebnisse berichten sie im Magazin Nature Synthesis. Medikamentöse Behandlung von Alkoholismus verringert das Risiko für Leberschäden. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Harvard Medical School in einer Veröffentlichung im Fachmagazin JAMA Network Open. Für die Untersuchung nutzte das Team die elektronischen Patientenakten von fast 10.000 Betroffenen, die in einer Datenbank gesammelt waren. 40% der Patientinnen und Patienten hatten im Rahmen einer Suchttherapie Medikamente erhalten, die dabei helfen können, weniger Alkohol zu trinken. In einem Beobachtungszeitraum von 10 Jahren entwickelten sie deutlich seltener alkoholbedingte Lebererkrankungen. Bei Patientinnen und Patienten, die bei Behandlungsbeginn bereits Leberschäden hatten, verlangsamte sich deren Fortschreiten. Bisher kommen Tabletten gegen Alkoholsucht eher selten zum Einsatz. Bedenken gibt es auch deshalb, weil viele der wirksamen Medikamente ebenfalls die Leber belasten. Die Studienergebnisse legen nahe, dass diese Belastung durch den verringerten Alkoholkonsum mehr als ausgeglichen wird. Medikamente sollten deshalb in der Therapie von Alkoholismus eine wichtigere Rolle spielen, kommentieren unabhängige Experten. Die Europäische Union hat bei der Einhaltung der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen Fortschritte gemacht. Das geht aus dem 5-Jahres-Bericht des Statistischen Amtes der Union Eurostat hervor. Die größten Fortschritte waren im Bereich Frieden und Sicherheit innerhalb der Union zu verzeichnen. Rückschläge wurden dagegen beim Erhalt von Ökosystemen und dem Schutz der Biodiversität verzeichnet. Der Geruch trächtiger oder stillender Mäuseweibchen macht Männchen weniger schmerzempfindlich. Das berichten Forschende im Magazin Science Advances. Sie hatten systematisch getestet, welchen Effekt die Haltung von Mäusen in separaten, aber unmittelbar benachbarten Käfig hat. In der präklinischen Forschung werden oft vorrangig männliche Tiere für Versuche benutzt. Die Untersuchungen beleuchten einen bisher wenig beachteten Faktor, der Studienergebnisse systematisch verfälschen könnte.
Sternzeit, 23. Mai, die Zeit der hellen Nächte im Norden. Kurz nach 1 Uhr früh, es herrscht Sommerzeit, erreicht die Sonne ihre tiefste Stellung unter dem Horizont. Dann ist Mitternacht. Doch im Norden Deutschlands ist der Himmel auch dann nicht perfekt schwarz. Über dem Nordhorizont schimmert es noch bläulich. In den gut 2 Monaten rund um die Sommersonnenwende geht im Norden die Abend direkt in die Morgendämmerung über. Astronomisch dunkel ist es erst, wenn die Sonne etwas mehr als 18 Grad unter dem Horizont steht. Das ist derzeit nördlich von Köln und Erfurt schon nicht mehr der Fall. Bis zum 21. Juni rutscht diese Grenze hinab bis auf die geografische Breite von Freiburg. Nahe der dänischen Grenze kommt es bald zu einem weiteren Phänomen. Sinkt die Sonne nicht einmal 12 Grad unter den Horizont, dann geht die nautische Dämmerung nicht zu Ende. Von Anfang Juni bis Mitte Juli bleibt es ganz im Norden Schleswig-Holsteins oder Mecklenburg-Vorpommerns nautisch hell. Dann schimmert es am Nordhorizont auch mitten in der Nacht in blau- und leichten Rottönen. Um die legendären weißen Nächte wie in St. Petersburg oder Stockholm zu erleben, muss man schon bis auf die Breite Oslos nach Norden fahren. Dann versinkt die Sonne zu Sommeranfang nicht einmal 6 Grad unter den Horizont und selbst die bürgerliche Dämmerung geht nicht zu Ende. Dann sind auch mitten in der Nacht kaum Sterne zu sehen. So dramatisch wird es in Deutschland nicht, aber im Norden signalisiert jetzt die Mitternachtsdämmerung, dass der Hochsommer nicht mehr weit ist.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann das Weltwirtschaftsforum in Davos im Zeichen des Ukraine-Kriegs.